Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind in dieser Stunde, wenn wir über das Thema sprechen, Evangelium des Lebens, genauer die Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Wir stehen am Vorabend des Festes Maria Verkündigung oder korrekt Verkündigung des Herrn. Und da fragen Sie sich vielleicht, nanu, was ist das heute für ein Thema? Evangelium Vitae, eine Enzyklika von Johannes Paul II. Und das Ganze ist gleich noch Start einer ganzen Reihe. Okay, 15 Jahre, das ist das Jubiläum. 15 Jahre wird dieses Rundschreiben des damaligen Papstes. Das ist schon ein Grund, mal dran zu erinnern. Aber trotzdem, so ein hohes Festverkündigung, hätte man da nicht doch Prioritäten setzen können? Haben wir ja, wirklich. Johannes Paul II. Hat seinerzeit dieses Datum mehr als bewusst gewählt. Wer, wenn nicht er, war zutiefst so durchdrungen von der ebenso einzigartigen wie universalen Bedeutung dieses christlichen Hochfestes. Hier, in diesem Fest, bündelt sich förmlich das ganze Geheimnis des Lebens, ja, das Evangelium des Lebens, Evangelium Vitae. So beginnt dieses Schreiben. Wie üblich gibt dieser Anfang dann auch den Titel einer solchen Enzyklika. Aus Anlass dieses Jubiläums, 15 Jahre Evangelium Vitae, gibt nun der Christiana Verlag diese Enzyklika in einer neu aufgelegten, kleinen und feinen Ausgabe heraus, versehen mit einer gründlichen und vorzüglichen Einleitung von Manfred Balkenohl. Manfred Balkenohl ist Moraltheologe an der Universität Osnabrück, mittlerweile emeritiert, aber keineswegs im Ruhestand. Ganz im Gegenteil, noch immer meldet er sich zu Wort, mischt sich ein, schreibt Bücher und nicht zuletzt ist er ja auch vielen unserer Hörer bekannt aus seinen zahlreichen Sendungen bei Radio Horeb. Ja, und wir haben ihn gewinnen können, dass er uns Evangelium Vitae, dieses Schreiben von Johannes Paul II. In einer eigenen Reihe bei Credo vorstellt und kommentiert. Darüber sind wir sehr dankbar und dürfen Professor Balkenohl nun in Osnabrück am Telefon begrüßen. Guten Abend, Herr Professor.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Dornis.
Professor Balkenohl, diese Enzyklika Evangelium Vitae, Sie haben sie auch öfter schon in Sendungen zitiert. Sie haben sich intensiv damit beschäftigt, ja, und diese Enzyklika Evangelium Vitae, die dreht sich um Fragen der, man könnte es so sagen, um der Bioethik, eine im engeren Sinne ja relativ junge Disziplin oder sagen wir ein relativ junges Problemfeld. Und wenn wir jetzt über diese Fragen der Ethik des Lebens, der Bioethik sprechen, dann klackern einem ja oft nur so die Ohren von Sätzen und Schlagworten wie wieder Durchbruch in der Forschung, Neuentdeckungen, erstmals dieses, erstmal jenes, die Forschung beschreitet ganz neue Wege und so weiter und so weiter. Es geht also beinahe täglich eine Neuigkeit durch Gazetten, Blogs und Communities. Und dann schauen wir uns jetzt einen Text an, der mittlerweile auch schon 15 Jahre alt ist. Heutzutage und unter solchen Bedingungen, wie wir sie haben, sind ja 15 Jahre oft gefühlte 50 Jahre. Ist die Enzyklika Evangelium Vitae denn noch aktuell?
Sie ist hochaktuell. Sie ist, möchte ich wohl sagen, noch aktueller, als sie vor 15 Jahren war. Weil ja die Bedrohungen des Lebens nicht abgenommen, sondern zugenommen haben. Und diese Enzyklika ist ja nicht nur eine Zusammenfassung der Theologie, sondern auch der Anthropologie der Menschenkunde und eine Analyse der heutigen Lebenswirklichkeit aus unterschiedlichen Aspekten, die zusammenfließen.
Ja, und welche Aspekte das sind und in oder worin genau die Aktualität dieses päpstlichen Rundschreibens von damals besteht, das werden Sie uns in dieser Folge und in der ganzen Reihe näher bringen und auslegen. Wir freuen uns darauf. Ihnen nun das Wort, Professor Balkenohl.
Ja, danke schön, Herr Blank, diese Enzyklika, liebe Hörerinnen und Hörer, die auch ein Nachwort hat von Leopold Adorn, der darauf hinweist, dass diese Enzyklika ein Hymnus auf das Leben ist. Er hat ja recht. Ein Hymnus auf das Leben ist aber außerdem eine messerscharfe Analyse der heutigen Lebenswirklichkeit. Und es wird hier aufmerksam gemacht auf hautnahe Erfahrungen des Papstes. Das heißt hier wörtlich, was ich Ihnen doch zu Beginn sagen möchte, Karol Wojtyla wäre nicht am 18. Mai 1920 in Wadowice bei Krakau geboren worden, wenn seine Mutter den dringenden ärztlichen Rat zu zum Schwangerschaftsabbruch befolgt hätte. Sie überlebte 9 Jahre. Und der zum Papst erhobene Sohn setzte auch ihr ein Denkmal mit der Seligsprechung einer nordamerikanischen Mutter und Ärztin, die ihr Leben für das Leben ihres 4. Kindes geopfert hatte. Da wollte ich doch zumindest nochmal vorweg sagen, dass die Enzyklika also auch eine biografische Note hat, aber nicht nur. In dieser Enzyklika Evangelium Vitae vermerkt Johannes Paul II. Auf der ersten Seite, am Beginn des Heils, also in Evangelium Vitae, die Enzyklika vom die Frohbotschaft des Lebens. Am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Und dann folgt die Lukas-Stelle, die bekannt, ich zitiere: Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und der Papst interpretiert diese Lukas-Stelle folgendermaßen: Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Ich sage hier ein Wort aus dem Weihnachtsevangelium, wir stehen kurz vor Ostern. Aber Weihnachten und Ostern stehen ja auch in einer sehr deutlichen, wie ich meine, Beziehung zueinander. Was hier beschrieben wird, der Weg von Weihnachten zu Ostern, ist der Weg Christi. Der Weg Christi durch das Leid zur Auferstehung. Und der Weg Christi ist ein Weg, den jeder Christ mitzugehen hat. Darum heißt der Christ Christ, weil er den Weg Christi mitgeht, durch das Leid zur Auferstehung, durch Krankheit, Leid, Sterben und Tod zur Auferstehung. Das nur am Rande. Und hier wird eine urchristliche Überzeugung deutlich, in dieser Enzyklika, nämlich die messianische Freude erscheint als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Und diese Wirklichkeit sah der Heilige Vater im Zusammenhang mit dem zentralen Kern des Erlösungsauftrages Jesus, wie er schreibt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dieses Zitat nimmt der Papst aus Johannes 10,10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und auch diese Stelle interpretiert der Papst folgendermaßen: Tatsächlich bezieht er sich auf jenes neue und ewige Leben. Er, Jesus mit gemeint, er groß geschrieben, tatsächlich bezieht er sich auf jenes neue und ewige Leben, das in der Gemeinschaft mit dem Vater besteht, zu der jeder Mensch im Sohn durch das Wirken des heiligmachenden Geistes mir unentgeltlich gerufen ist. Und dann, der Papst interpretiert weiter: Doch eben in diesem Leben gewinnen sämtliche Aspekte und Momente des Lebens des Menschen ihre volle Bedeutung. Alle Aspekte des Lebens gewinnen in diesem Wort ihre volle Bedeutung. Das ist die Interpretation des Papstes, die auf die frühe Christenheit zurückgeht. Die Interpretation: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Es ist hier der unvergleichliche Wert des menschlichen Lebens gemeint. Der unvergleichliche Wert der menschlichen Person. Der Mensch ist zu einer Lebensfülle berufen, die weit über die Dimensionen seiner irdischen Existenz hinausgeht. Wie der Papst zu Beginn seine Enzyklika schreibt, da sie in der Teilhabe am Leben Gottes selber besteht. Tatsächlich ist es so, dass das Christentum eine Wende in der Einschätzung des Wertes eines jeden Menschenlebens und der Familie markiert. Zwar gibt es auch schon vor dem Christentum hier wertvolle Aspekte, die wir nicht unterschlagen dürfen, keineswegs. Wir haben schon im Alten Testament wertvolle Mahnungen, die auf den Wert des Lebens hinweisen, so etwa in der Einladung des Moses, wo es heißt, hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Leben und Tod lege ich dir vor. Segen und Fluch, wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. In Deuteronomium haben wir das, Deuteronomium 30, 15, 19. Eine grundsätzliche moralische Orientierung finden wir auch vorchristlich in einem ganz anderen Kulturkreis, im griechischen Kulturkreis, in dem sogenannten Eid des Hippokrates, dem Ärzte-Eid, in dem es heißt, nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Hippokrates wird übrigens auch in der Enzyklika Evangelium Vitae erwähnt. Solche positiven Aspekte finden wir natürlich vorchristlich im Alten Testament, aber auch schon in der griechischen Philosophie und vor allen Dingen hier in der griechischen Medizin. Trotz solcher positiver Aspekte aus dem Vorchristentum war die heidnische Antike doch von einem pseudoreligiösen Pessimismus ebenfalls gewaltet. In den Chören des Sophokles heißt es zum Beispiel, dass nie geboren zu werden das Beste sei. Doch wenn man lebt, ist das Zweitbeste, bald dahin zu gehen, woher du kamst. Ebenso deutlich oder noch deutlicher gar finden wir diese Einstellung im Sinngehalt der Sage vom König Midas. Dieser jagte ja lange Zeit, der Sage gemäß, den weisen Silenen, den Begleiter des Gottes Dionysos im Walde, ohne ihn zu fangen. Endlich seiner habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen Allerbeste und Allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der Dämon in die Worte aus. Elendes Eintagsgeflecht des Zufallskinder und der Mühsal. Was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar. Nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Dieser Halbgott sagt dem König Midas also nicht nur das Allerbeste, sondern in göttlicher Fülle noch das Zweitbeste. Das Beste sogar in dreifacher Steigerung. Nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Merkwürdig ist, dass nach dieser Lehre nicht Übel irgendwelcher Art aufgehoben werden sollen, sondern die Existenz selbst, die Substanz des Daseins überhaupt. Es ist ein existenzieller Nihilismus, der schließlich in Schopenhauer gipfelt. Das Leben ist fortgesetzter Betrug. Hat es versprochen, so hält es nicht. Hat es gegeben, so war es nur, um zu nehmen. Auch Byron, der englische Lord, fluch dem, der Leben fuf. Aspekte der größtmöglichen Entfernung von der christlichen Lehre über die Heiligkeit des Lebens. Diese Enzyklika, die wir interpretieren in dieser Reihe, ist eine Enzyklika über die Heiligkeit des Lebens. Auch ein Enzyklika von der Familie als das Heiligtum des Lebens. Aber was Sie hier eben gehört haben, das sind ja erst Aspekte der größtmöglichen Entfernung von der christlichen Lehre über die Heiligkeit des Lebens und das Heiligtum des Lebens. Die werden hier bereits sichtbar. Schon die Vätertheologie stellt sich kompromisslos gegen die gnostischen Irrlehrer mit ihrer falschen, ehefeindlichen und familienfeindlichen und lebensfeindlichen Überzeugung. Johannes Chrysostomus sah schon zwei Jahrtausende vor dem Zweiten Vatikanum in der Familie die Kirche im Kleinen und Amphilochios, Bischof von Ikonion, 45 bis 403, erpries die heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe, also wörtliches für Amphilochios, als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Dieses Wort wird von Johannes Paul II. In der Enzyklika Evangelium Vitae zitiert. Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Johannes Paul II. Fasste die Lehre der Kirche am 15. Mai 1982 bereits im Wallfahrtsort St. Meira so zusammen. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Interessant ist hier, dass in überraschender Ähnlichkeit auf den Bischof von Ikonion in der frühen Christenheit zurückgegriffen wird, also auf die Patristik. Erzeuger der Menschheit, sagt Amphilochios. Und der Papst, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Amphilochios, Urheber von Ebenbildern Gottes. Und Johannes Paul II., der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Das ist eine neue Theologie, die eigentlich gar nicht neu ist. Ich sagte, es war die Patristik, die Vätertheologie, die diese Lehre schon in das Zentrum der Theologie stellte. Man darf hinzufügen, dass in dieser Zeit die Kirche in enorm kurzer Zeitspanne die damals bekannte Welt christlich hat werden lassen. Es ging also um die Heiligkeit des Lebens und damit auch um die Heiligkeit der christlichen Familie. Gesichtspunkte, von denen die Enzyklika Evangelium Vitae ebenfalls durchwaltet sind. Ist nicht neu, was der Papst in der Enzyklika vorlegt, aber diese bleibenden Werte des Christentums in einer solchen Eindringlichkeit und Deutlichkeit zu sagen, das ist ja nun doch wohl eine Leistung, die in diesem ganzen Jahrhundert und Jahrtausend nur einmalig sind. Kirchlicherseits ging es bereits 1921, also schon um Beginn des letzten Jahrhunderts, bei der Einsetzung des von der Gesamtkirche zu begehenden Festes der Heiligen Familie nicht allein um die Abwehr der zeitbedingten familienfeindlichen Strömungen und der Angriffe, sondern viel tiefer noch als apologetisches Bemühen, war die schon in der genannten Vätertheologie lebendige Überzeugung von der Heiligkeit der christlichen Familie, die man nun zu vertiefen suchte. Gott ist in einer Familie Mensch geworden. Das ist die Ursache unserer Weihnachtsfreude, wie wir eben gehört haben, zu Beginn der Enzyklika Evangelium Vitae. Und wir verstehen heute besser das Wort von Johannes Paul II. Die Familie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens. Zitat aus der Enzyklika. Und innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an. Ebenfalls die Enzyklika. Ich sage, es ist nicht neu, aber eine Weiterführung, eine konsequente Weiterführung des verstorbenen Papstes. Die Enzyklika, ebenfalls zu Beginn des letzten Jahrhunderts, Cassi Connubii von Pius XI. Vom 30.12.1930 hatte bereits Schwerpunkte gesetzt. Seit dieser Enzyklika, Casti Connubii, reine Ehe, keusche Ehe, weiß heute auch gar nicht mehr, was damit gemeint ist. In dieser Enzyklika, Casti Connubii, leuchtete die urchristliche Lehre wieder auf, dass die sogenannten evangelischen Räte, nämlich Armut, Keuschheit und Gehorsam zuvörderst und zutiefst in der christlichen Familie ihre theologische Heimat haben. Eheleute nämlich, die im Gehorsam gegenüber Gott die Fortführung der Schöpfung verwirklichen. Das Wort Fortführung der Schöpfung entnehme ich aus der Enzyklika Evangelium Vitae. Und die Eheleute, wenn sie denn können, eine Reihe von Kindern das Leben schenken. Und selbst die damit gewöhnlich einhergehende wirtschaftliche Armut als heiliges Geschenk auf sich nehmen. Sie wissen, was Johannes Paul II. Mit dem Wort meinte, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Dieses Wort diesmal nicht aus der Enzyklika, sondern aus Familiaris Consortio, einem apostolischen Schreiben des Papstes. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Die Armut um des Gottesreiches willen, die Reinheit, also Casti Connubii, sowie der Gehorsam gegenüber Gott sind für christliche Eheleute grundlegende Lebensqualitäten. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde auch zutreffend und kirchenoffiziell von der Berufung zur Ehe und Familie gesprochen. Der Papst übrigens in dieser Enzyklika auch mehrfach. Und auch anderswo in seinen Schreiben. Der Papst Johannes Paul II. Präzisiert diesen Ansatz. Zum Beispiel in Familiaris Consortio und anderswo. Wenn er von der dreifachen Berufung der Familie spricht. Nicht nur die Berufung zur Familie, auch wenn die Familie sich denn gebildet hat, die Berufung der Familie. Wozu die Familie denn berufen ist. Menschen können zur Ehe und zur Familie berufen sein. Und wenn sie dieser Berufung nachkommen, dann spricht der Papst von der Berufung der Familie. Eine dreifache, nämlich die Heiligung. Die dreifache Heiligung. Erstens die Heiligung ihrer selbst. Nicht nur die Heiligung der Eltern gegenüber den Kindern, auch umgekehrt. Die gesamte Familie, also die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Familie, so wörtlich bei Johannes Paul II. Im Familiaris Consortio, das freiwilliges in einer unmittelbaren Nachbarschaft steht, zur Enzyklika Evangelium Vitae. Die dreifache Heiligung, die Berufung der Familie, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Die christliche Auffassung sieht nämlich Ehe und Familie seit jeher als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform. Es ist ganz ohne Zweifel eine natürliche Lebensform. Aber wenn wir hören in der Enzyklika Evangelium Vitae, worauf wir noch eigentlich zu sprechen kommen werden, die Ehe als Fortführung der Schöpfung, dann haben wir es hier nicht nur mit der natürlichen Berufung, auch mit der übernatürlichen Lebensform der Ehe und Familie zu tun. Fortführung der Schöpfung. Die Schöpfung Gottes. Gott hat die Welt, das Leben geschaffen. Nicht nur die Schöpfung, er erhält auch die Fortführung. Er führt die Schöpfung fort. Dazu bedient er sich aber seiner Stellvertreter. Die Fortführung der Schöpfung. Und so haben wir den unvergleichlichen Wert der menschlichen Person, denn der Mensch ist zu einer Lebensfülle berufen, die weit über die Dimension seiner irdischen Existenz hinausgeht, da sie in der Teilhabe am Leben Gottes selber besteht. Fortführung der Schöpfung, Urheber von Ebenbildern Gottes, mit dem Wort von Bischof Amphilochios zu sprechen. Ein Zitat, welches in der Enzyklika Evangelium Vitae erscheint. Wir werden diese Themen, diese Gedanken vertiefen und hören zunächst ein paar Klänge Musik.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute beginnen wir eine Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Wir hören Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück.
Ja, danke schön. Wir sprachen vom unvergleichlichen Wert der menschlichen Person und sind somit schon im zweiten Kapitel eben dieser Enzyklika, die da beginnt, der Mensch ist zu einer Lebensfülle berufen, die weit über die Dimension seiner irdischen Existenz hinausgeht, da sie in der Teilhabe am Leben Gottes selber besteht. Die Lebensfülle hier verstanden als Teilhabe am Leben Gottes. Und wir können daher auch das Wort verstehen, Fortführung der Schöpfung, Urheber von Ebenbildern Gottes, das eben gehörte Zitat vom Bischof Amphilochios und des Papstes selbst, der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Denn das Leben in der Zeit, so weiter in der Enzyklika, ist Grundvoraussetzung, Einstiegsmoment und integrierender Bestandteil des gesamten einheitlichen Lebensprozesses des menschlichen Seins. Eines Prozesses, der unerwarteter und unverdienter Weise von der Verheißung erleuchtet und vom Geschenk des göttlichen Lebens erleuchtet wird, das in Ewigkeit zu seiner vollen Erfüllung gelangen wird. Das im zweiten Kapitel. Und das heißt weiter, zugleich unterstreicht diese übernatürliche Berufung die Relativität des irdischen Lebens von Mann und Frau. In Wahrheit ist es nicht letzte, sondern vorletzte Wirklichkeit, also das Leben von Mann und Frau. Es ist also, hier wörtlich, heilige Wirklichkeit, die uns anvertraut wird, damit wir sie mit Verantwortungsgefühl hüten und in der Liebe und Selbsthingabe an Gott sowie an die Schwestern und Brüder zur Vollendung bringen. Also das Leben in der Welt als heilige Wirklichkeit ist nicht die letzte Wirklichkeit, sondern vorletzte Wirklichkeit ist heilige Wirklichkeit. Das gesamte menschliche Leben, sowohl hier in der Zeit als auch in der Ewigkeit, als Einheit gesehen. Und wir sehen noch hier schon, dass diese Enzyklika die Lehren der katholischen Kirche, die theologischen Lehren einbezieht, allgemeinverständlich einbezieht, auch einbezogen werden, die 10 vorangegangenen Enzykliken des Papstes in dieser wohl tiefsten Enzyklika Evangelium Vitae. Und das heißt hier weiter, die Kirche weiß, dass dieses Evangelium vom Leben, das ihr vom Herrn anvertraut wurde, im Herzen jedes gläubigen, aber auch nichtgläubigen Menschen tiefen und überzeugenden Widerhall findet, weil es seinen Erwartungen, während es unendlich über diese hinausgeht, überraschenderweise entspricht. Wir sehen also, dass hier die Enzyklika ökumenisch orientiert ist, im Herzen jeder Gläubigen, aber auch nichtgläubigen Menschen und an die ganze Menschheit gerichtet ist. Weil die Erwartungen des Menschen hier gesehen werden, in diesem Evangelium vom Leben. Und das wird hier angemerkt. Der Papst merkt an, die Anmerkung Nummer 1, tatsächlich findet sich der Ausdruck Evangelium vom Leben als solcher nicht in der Heiligen Schrift. Er entspricht jedoch einem wesentlichen Aspekt der biblischen Botschaft. Der Papst sagt, das ist der wesentliche Aspekt der christlichen Botschaft. Und indem er sich an die ganze Menschheit wendet, schreibt er weiter, selbst in Schwierigkeiten und Unsicherheiten vermag jeder Mensch, der in ehrlicher Weise für die Wahrheit und das Gute offen ist, im Licht der Vernunft und nicht ohne den geheimnisvollen Einfluss der Gnade, im ins Herz geschriebenen Naturgesetz, den heiligen Wert des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick bis zu seinem Ende zu erkennen und das Recht jedes Menschen zu bejahen, dass dieses sein wichtigstes Gut in höchstem Maße geachtet werde. Auf der Anerkennung dieses Rechtes beruht das menschliche Zusammenleben und das politische Gemeinwesen. Also hier hat sich der Papst nicht nur an die Kirche gewendet, sondern an die Ökumene und darüber hinaus an die gesamte Menschheit, wenn er von dem heiligen Wert des menschlichen Lebens spricht. Und dass dieser Wert in dem Herzen eines jeden Menschen eingeschrieben ist. Das im Herz des Menschen eingeschriebene Naturgesetz. Also, er beruft sich hier auf das Naturrecht, auf das Naturgesetz im Menschen, nicht nur auf die Lehre der Kirche, die auch noch erörtert wird. Aber beides müssen wir zusammen sehen. Das Naturrecht des Menschen, das Naturgesetz, welches im Herzen des Menschen unauslöschlich verankert ist. Es wird auf Römer 2, 14, 15 verwiesen. Und der Papst führt fort: Besonders verteidigen und fördern müssen dieses Recht, die Christgläubigen im Bewusstsein der wunderbaren Wahrheit, die das Zweite Vatikanische Konzil erinnert. Und hier dann kommt ein Zitat aus dem Zweiten Vatikanum: Der Sohn Gottes hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Ein Wort aus der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes 22, was der Papst zitiert. Und dieses Wort aus der Pastoralkonstitution geht seinerseits auf die Patristik zurück. Und der Papst zitiert weiter, interpretiert weiter, denn in diesem Heilsereignis offenbart sich der Menschheit nicht nur die unendliche Liebe Gottes, der die Welt so sehr geliebt hat, das ist jetzt ein Zitat, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Das Wort aus Johannes 3, 16. Sondern auch der unvergleichliche Wert jeder menschlichen Person. Und insofern steht dieses Wort über der gesamten Enzyklika: Der unvergleichliche Wert jeder menschlichen Person. Er wendet sich an die gesamte Menschheit, aber auch an die Kirche. Und das heißt, während die Kirche beharrlich das Geheimnis der Erlösung ergründet, erfasst sie mit immer neuem Staunen diesen Wert, gemeint ist der eben genannte unvergleichliche Wert der menschlichen Person. Erfasst sie, die Kirche, mit immer neuem Staunen diesen Wert und fühlt sich aufgerufen, dieses Evangelium, Quelle unbesiegbarer Hoffnung und wahrer Freude für jede Epoche der Geschichte, den Menschen aller Zeiten zu verkünden. Das Evangelium von der Liebe Gottes zum Menschen, das Evangelium von der Würde der Person und das Evangelium vom Leben sind ein einziges, unteilbares Evangelium. die Interpretation des Papstes des Evangeliums. Und dann der Schluss dieses zweiten Absatzes, der Mensch, der lebendige Mensch, stellt den ersten und grundlegenden Weg der Kirche dar. Ich wiederhole noch einmal dieses bedeutende Wort, was das Evangelium eigentlich ausmacht. Das Evangelium von der Liebe Gottes zu Menschen. Das Evangelium von der Würde der Person. Und das Evangelium vom Leben sind ein einziges, unteilbares Evangelium. Wir müssen diese Worte aus der Enzyklika hören und auf uns wirken lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und insofern gewinnt das Evangelium vom Leben, welcher zugleich das eine Evangelium ist, das Evangelium von der Liebe Gottes zum Menschen, das Evangelium von der Würde der Person, das Evangelium vom Leben. Dadurch gewinnt das Evangelium für den Menschen von heute neue Akzeptanz. Damit werden auch genannt die neuen Bedrohungen des menschlichen Lebens. Damit sind wir am dritten Absatz dieser geheimnisvollen, durch jeden Menschen ergreifenden Enzyklika. Jeder Mensch ist aufgrund des Geheimnisses vom Fleisch gewordenen Sohn Gottes, der mütterlichen Sorge der Kirche anvertraut. Darum muss jede Bedrohung der Würde und des Lebens des Menschen eine Reaktion im Herzen der Kirche auslösen. Im Herzen der Kirche auslösen. Sie muss sie im Zentrum ihres Glaubens an die erlösende Menschwerdung des Gottessohnes treffen. Sie muss sie mit einbeziehen in ihren Auftrag, in der ganzen Welt und allen Geschöpfen das Evangelium vom Leben zu verkündigen. Und wir müssen bei diesen Worten ja auch wiederum sehen, die Interpretation des Papstes, was die Kirche anbetrifft, die Enzyklika ist insofern auch ekklesiologisch ausgerichtet, nämlich die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, als die eigentliche Urzelle, Urform der Kirche, als kleine Kirche, wird mehrfach in dieser Enzyklika genannt und begründet. Und damit gewinnt auch das eben gehörte Wort wiederum eine neue Dimension, nämlich die Berufung der Familie als der kleinen Kirche, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Und damit wird auch die Verantwortung der Gesamtkirche ausgesprochen. Die Verantwortung der Kirche gegenüber der Kirche als solcher, aber auch gegenüber der Welt. Die Verantwortung, eben die Heiligung ihrer selbst, der Kirche und der Welt. Diesen Gedanken wollen wir im Hinblick auf die neuen Bedrohungen des menschlichen Lebens vertiefen und hören zwischendurch ein paar Klänge Musik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir beschäftigen uns heute zu Beginn einer neuen Reihe mit einem großen Text, einem Hymnus auf das Leben, wie wir es gehört haben. Evangelium Vitae, die Enzyklika Frohbotschaft des Lebens von Papst Johannes Paul II. Am 25. März 1995 hat er sie unterschrieben. Sie wird also 15 Jahre alt. Und damit beginnen wir also jetzt hier in dieser Sendung diese Reihe. Professor Manfred Balkenhol von der Universität Osnabrück legt uns die Enzyklika aus. Wir sind da gerade im dritten Punkt, überschrieben die neuen Bedrohungen des menschlichen Lebens. Wir hören Professor Balkenhol.
Ja, danke schön, Herr. Und hinsichtlich der neuen Bedrohungen des menschlichen Lebens erweist sich diese Verkündigung als besonders dringend, so wörtlich in der Enzyklika, angesichts der erschütternden Vermehrungen und Verschärfungen der Bedrohungen des Lebens, wie es heißt, von Personen und Völkern. Vor allem dann, wenn es schwach und wehrlos ist. Enzyklika zu den alten schmerzlichen Plagen von Elend, Hunger, endemischen Krankheiten, Gewalt und Kriegen gesellen sich andere unbekannte Art und von beunruhigendem Ausmaßen. Schon das Zweite Vatikanische Konzil, so führt die Enzyklika weiter aus, beklagt an einer Stelle, die von geradezu dramatischer Aktualität ist, nachdrücklich vielfältige Verbrechen und Angriffe gegen das menschliche Leben. Und der Papst, wenn ich mir nun im Abstand von 30 Jahren, war eben dieser Abstand da, die Worte der Konzilsversammlung zu eigen mache, erhebe ich im Namen der ganzen Kirche und in der Gewissheit, damit dem echten Empfinden jedes reinen Gewissens Ausdruck zu verleihen, noch einmal mit gleichem Nachdruck klagend meine Stimme. Und jetzt kommt aus der Enzyklika, aus der Pastoralkonstitution, ein wichtiges Wort. Was ferner zum Leben selbst im Gegensatz steht, wie jede Art Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord, was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben, was immer die menschliche Würde angreift, wie unmenschliche Lebensbedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit Jugendlichen, sodann auch unwürdige Arbeitsbedingungen, bei denen der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwortliche Person behandelt wird. All diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande. Sie sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers. Das war bis jetzt aus der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, die hier in der Enzyklika Evangelium Vitae zitiert wird, diese Stelle aus Gaudium et Spes. 27. Aber ich möchte diesen Satz, diesen Gesichtspunkt noch einmal hervorheben, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles das, was also die die menschliche Kultur zersetzt. All das entwürdigt weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Das ist ein ganz wichtiges Wort, welches für jede Art des Unrechtes gilt. Diejenigen, das alles entwürdigt, weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Ein wichtiges Wort, was ja auch programmatisch über diese ganze Enzyklik Evangelium Vitae steht. Wir wollen die Gedanken weiterführen. Wir kommen schrittweise in die Auseinandersetzung mit den Einzel- und den Gesamtaspekten hinein. Zunächst mal machen wir eine Pause. Ich bedanke mich zunächst, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Credo bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute mit Professor Manfred Balkenhol. Er beginnt heute seine Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Das 15-jährige Jubiläum feiern wir in diesem Jahr des Erscheinens dieser großen Enzyklika. Herzlichen Dank, Professor Balkenhol, für Ihre Ausführung, für diese erste Sendung in der neuen Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae. Ja, am Ende haben Sie diesen wirklich beeindruckenden, einen der unzähligen beeindruckenden Sätze in diesem Schreiben noch einmal hervorgehoben mit diesem solche und ähnliche Taten, also Taten, die sich unmittelbar gegen das Leben richten, das menschliche Leben entwürdigen, weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Ein Satz, den man vielleicht in seiner Tiefe und in seiner Tiefgründigkeit und geradezu Abgründigkeit nicht unterschätzen darf, liegt hierin auch in dem vielleicht, dass man das von außen oder als mit Nichtchrist schwer nachvollziehen kann, hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass uns heutzutage dieser Begriff, auf dem eigentlich alles aufbaut, was in dieser Enzyklika steht, nämlich Heiligkeit, dass das eigentlich immer weniger klar ist. Also dass wir es, ich habe es ja so im Eingang gesagt, eben für ein Feld der Bioethik halten. Also schon haben wir unsere ganzen moralischen Kategorien, aber dass dem Ganzen wirklich dieser christliche Kerngedanke von Heiligkeit, Teilhabe am Leben Gottes zugrunde liegt, das ist doch wirklich äußerst schwer, auch gerade heutzutage zu vermitteln, oder?
Ein Gesichtspunkt, der heute tatsächlich, ich will nicht sagen, verloren gegangen ist, aber Sie haben recht, es ist schwerer heute zu vermitteln, als es noch früher der Fall war. Aber sobald man diese Worte auch jungen Menschen einmal sagt und sie darauf hinweist, es ist doch erstaunlich zu merken, wie sehr sie darüber nachdenken, was eben diese Worte für eine Bedeutung im Leben des Menschen selbst haben kann. Ich habe das selber immer wieder gemerkt bei Studenten, auch bei Schülerinnen und Schülern, bei Studentinnen und Studenten. Diese Gesichtspunkte. Die Enzyklika ist ja, wie gesagt, 15 Jahre alt. Und ich habe die Enzyklika ja mehrfach in Vorlesungen und Seminaren behandelt. Auch diese Gesichtspunkte, die sind mit erstaunlicher Gründlichkeit von jungen Menschen bedacht und interpretiert worden. Sobald sie auftauchen, denken junge Menschen darüber nach, nicht nur junge Menschen. Ich will aber sagen, auch junge Menschen. Und das ist ja auch für die Zukunft der Kirche, denke ich, ja doch von Bedeutung.
Und da sind wir beim nächsten Aspekt, den wir schon am Anfang der Sendung hatten, in Fragen der Aktualität dieser Gedanken, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so sehr oder so sehr stark in dieser Enzyklika ist, Aber doch, es steht ja nicht, das haben Sie auch gesagt, ja nicht ohne Grund am Anfang, dieser besondere Wert auch der Familie. Wenn wir heutzutage über Kirche nachdenken, dann denken wir oft an Kommissionen und an Strukturreformen und was es da nicht so alles gibt. Aber tut das nicht gerade auch in unserer Zeit besonders Not, sich wieder zu sagen, ja, hier fängt Kirche an in der Familie. Sie auferbaut das Reich Gottes, wie es dann heißt.
Ja, selbstverständlich. Und gerade das wird ja in dieser Enzyklika zu Beginn grundgelegt und auch durchgehalten. Bei aller noch so fahrzigen Analyse, nach all der Erscheinungsformen unserer Zeit, wird ja dieser Gesichtspunkt durchgehalten. Nämlich dort, wo denn die Kirche konkret zu suchen und zu finden ist.
Dann sind wir gespannt darauf, wie es weitergeht mit dieser Reihe. Vielen Dank für heute, Professor Balkenohl. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, fortgesetzt wird die Reihe am Dienstag, den 13. April. Da folgt der zweite Teil in dieser Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Professor Balkenohl wird dann wieder in der Credo-Sendung hier zu Gast sein. Ich habe es schon erwähnt, der Christianer Verlag, er hat jetzt zum Jubiläum diese Enzyklika noch einmal in einer besonderen Ausgabe neu herausgebracht. Evangelium Vitae, Enzyklika, Frohbotschaft des Lebens an alle Menschen guten Willens über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. In dieser Ausgabe im Christianer Verlag finden Sie auch eine Einleitung von Manfred Balkenohl und ein Nachwort von Luitpold Dorn. Evangelium Vitae erschienen im Christianer Verlag. Und ebenfalls im Christianer Verlag ist noch ein weiteres Buch von Professor Balkenohl erschienen, nämlich Tugenden als Lebenskraft, ein kleines spannendes Bändchen über die Tugenden. Tugenden als Lebenskraft heißt es ebenfalls im Christianer Verlag erschienen. Wie immer, Sie kennen das, unser Hörerservice hält alle näheren Angaben zu diesen Büchern für Sie parat. Und wer über einen Internetanschluss verfügt, der kann auch einfach ins Infofeld zur Sendung schauen. Da gibt's das Ganze schwarz auf weiß und auch mit den entsprechenden Links. Da kann man sich ganz einfach durchklicken. Im Internet auf horeb.org wird es auch in Kürze eine Podcast- und Download-Version geben. Und auch ganz klassisch, das gibt es auch noch, unseren CD-Dienst. Der schickt Ihnen gern eine CD dieser Sendung zu, wenn Sie da noch einmal nachhören möchten. Herzlichen Dank nochmal, Professor Balkenohl. Wir freuen uns, wie gesagt, auf das nächste Mal. Danke für heute und einen schönen Abend nach Osnabrück.
Ja, danke gleichfalls. Ich bedanke mich meinerseits.
Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole: 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.